Hallo und herzlich willkommen zu Alles Comté oder was? Der Podcast für Käsegenießer. Sophie und Max nehmen dich auch heute wieder mit auf eine kulinarische Entdeckungsreise in die faszinierende Welt des Comté. In den vergangenen Folgen ging es um die Montbéliard-Kühe, um die Milch, um die Jahreszeiten und um die lange Reifung im Keller. Heute öffnen die beiden die Tür noch ein Stück weiter. Denn wer Comté wirklich verstehen will, muss nicht nur auf den Käse schauen, sondern auch auf seine Heimat, auf das Juragebirge, seine Wiesen, Wälder, Dörfer und Menschen. Also, warum gibt es Comté eigentlich nur von dort? Und was bedeutet es, wenn ein Käse untrennbar mit einer Landschaft verbunden ist?
Hallo Max, da sind wir wieder. Und ich muss sagen, nach unserer letzten Folge über die Reifung habe ich mich gedanklich noch eine ganze Weile in diesen kühlen Kellern aufgehalten. Mir ging dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf. All die schweren Käseleiber auf den Fichtenbrettern, die Ruhe, die feuchte Luft, die Arbeit der Affineure und diese Vorstellung, dass ein Käse über viele Monate und manchmal sogar Jahre hinweg mit so viel Aufmerksamkeit begleitet wird.
Ja, mir ging's ähnlich. Ich habe nach unserem Studiotermin nochmal ein kleines Sortiment Comté eingekauft und ihn diesmal ganz anders probiert. Also nicht einfach nebenbei gefuttert, sondern wirklich aufmerksam geschmeckt. Und während ich da saß und Stückchen für Stückchen genossen habe, dachte ich plötzlich, eigentlich ist es erstaunlich, wie viel Herkunft in so einem kleinen Stück Käse steckt. Und dann kam bei mir eine Frage auf, über die ich heute unbedingt mit dir sprechen möchte, sofern das für dich passt.
Und die wäre?
Naja, wenn man die Kühe kennt, die Milch versteht und weiß, wie die Reifung funktioniert, warum kann man Comté dann eigentlich nicht einfach irgendwo anders herstellen?
Ha, das ist eine wirklich spannende Frage und sie ist viel klüger, als sie auf den ersten Blick vielleicht klingt. Denn rein technisch könnte man natürlich sagen, man braucht Kühe, man braucht ihre Milch, man braucht eine Käserei, man braucht bestimmte Arbeitsschritte und später einen Reifekeller.
Aber beim Comté reicht diese technische Sicht eben nicht aus. Comté ist kein Käse, der einfach so nach Rezept entsteht. Er ist ein Käse, der aus einer bestimmten Landschaft, einer bestimmten Kultur und einer langen Geschichte herausgewachsen ist.
Das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, man würde irgendwo anders Montbéliard-Kühe halten, sie ähnlich füttern, die Milch genauso verarbeiten und den Käse anschließend in einem gut regulierten Keller reifen lassen, dann wäre das trotzdem kein Comté? Also geschmacklich vielleicht ähnlich, aber nicht wirklich dasselbe?
Genau so ist es. Der Comté ist in seiner ganzen Vielfalt tatsächlich einzigartig. Und du weißt vermutlich insgeheim schon, dass diese Frage nicht nur etwas mit Käsetechnik zu tun hat. Es geht dabei sehr stark um diesen Begriff, den wir schon in der ersten Folge kurz angerissen haben. Das Terroir.
Ja, ich erinnere mich. Und ich erinnere mich auch, dass wir uns die Vertiefung dieses Aspekts für später aufgehoben haben. Bisher kenne ich diesen Begriff vor allem aus dem Bereich Wein, aber bei diesem Käse scheint er mindestens genauso wichtig zu sein.
Absolut. Terroir ist eines dieser Wörter, die schnell und oft oberflächlich benutzt werden. Wörtlich übersetzt bedeutet Terroir Gegend, Boden oder Erde und leitet sich vom lateinischen Wort terra ab. Doch bei Wein, wie beim Comté, bedeutet Terroir sehr viel mehr als das. Terroir kann man, humorvoll betrachtet, so sehen, wie wenn Immobilienmakler mit den Worten Lage, Lage, Lage auf die Vorzüge eines Grundstücks hinweisen. Es ist die Summe aus allem.
Das finde ich echt spannend. Und dieser Vergleich mit den Immobilien leuchtet auch ein, auch wenn er vermutlich ein wenig hinkt.
Klar, Max, natürlich kann man das nur bedingt vergleichen. Aber ich finde, für den Einstieg hilft es, den Blick zu weiten. Beim Comté ist ein wichtiger Teil dieser Lage des Terroirs natürlich die Franche-Comté. Genauer gesagt meint das die Berg- und Hochebenenlandschaft des französischen Jura. Und diese Landschaft ist nicht einfach Kulisse. Sie ist eine aktive Zutat.
Aber man muss verstehen, dass Terroir eben auch das Klima, die Pflanzen, die Höhenlage, das Wasser, die Traditionen, die Tiere, die Menschen, ihre Expertise und die Art, wie sie miteinander arbeiten, umfasst. All das in seiner Summe macht letztlich aus, was im AOP-Siegel dokumentiert ist. Dieses AOP bedeutet ja Appellation d'origine protégée, also auf Deutsch geschützte Ursprungsbezeichnung. Und genau darum geht es,
um den Ursprung.
Das klingt faszinierend. Du sagtest eben, die Landschaft ist eine aktive Zutat. Kann ich da nochmal einhaken?
Na klar, Max, gerne.
Normalerweise denke ich bei Zutaten an Milch, Salz, Lab und vielleicht noch Kulturen. Aber du sagst, die Landschaft selbst wirkt mit. Dann lass uns doch genau dort anfangen. Wenn ich als Hörer noch nie im Jura war, was für eine Landschaft muss ich mir vorstellen? Ist das eher alpin, eher lieblich oder eher rau?
Es ist eine Mischung und genau das macht den Reiz aus. Das Juragebirge ist nicht so dramatisch wie die Hochalpen, aber es hat eine sehr eigene, kraftvolle Schönheit. Du findest dort Hochebenen, weite Wiesen, Wälder, Täler, kleine Dörfer, Seen, Flüsse, Wasserfälle und viel klare Luft. Und ein Klima, das durchaus anspruchsvoll sein kann. Es gibt lange Winter, frische Sommer, deutliche Jahreszeiten und sehr viel Grün. Diese Wiesen sind nicht einfach Grasflächen, sondern oft sehr artenreiche Naturwiesen mit Kräutern, Blumen und Gräsern, die je nach Jahreszeit unterschiedlich wachsen. Und genau das prägt die Milch.
Da sind wir wieder bei Folge 2, oder? Da hatten wir, meine ich, darüber gesprochen, dass man Frühling, Sommer oder Herbst im Käse tatsächlich schmecken kann, weil die Kühe je nach Jahreszeit etwas anderes fressen. Aber jetzt verstehe ich besser, dass es nicht nur um die Jahreszeit geht. Es geht darum, welche Pflanzen in dieser speziellen Region überhaupt wachsen. Eine Wiese im Jura ist nicht dasselbe wie eine Wiese in Norddeutschland oder in der Provence.
Ganz genau, Max. Und diese Unterschiede sind nicht dekorativ, sondern geschmacksbildend. Die Montbéliard-Kühe fressen im Sommer frisches Gras und Kräuter von diesen Wiesen, im Winter Heu aus derselben Region. Silage ist für die Comté-Produktion nicht erlaubt. Und das ist wichtig, weil man die Verbindung zur natürlichen Futtergrundlage erhalten will. Das bedeutet, die Milch entsteht aus dem, was diese Landschaft hervorbringt. Und wenn die Milch der Ausgangspunkt des Käses ist, dann ist die Landschaft gewissermaßen der Anfang vom Anfang.
Das gefällt mir. Der Anfang vom Anfang. Und es erklärt auch, warum Comté nicht einfach nur ein Hartkäse ist, sondern ein Herkunftsprodukt mit Siegel. Ich glaube, als Konsument sieht man im Laden manchmal einfach nur ein Stück Käse in der Theke. Man sieht aber nicht die blühende Wiese, nicht den Winter, nicht das Heu, nicht die Arbeit auf den Höfen.
Ja, und genau deshalb lohnt es sich, bei Comté immer wieder hinter die Oberfläche zu schauen. Denn jeder Laib erzählt eine kleine Geschichte dieser Region. Er erzählt von den Bauernhöfen, von der Milchsammlung, von den Fruitières, von den Käsereien und den Reifekellern. Und vor allem erzählt er von einem sehr alten Prinzip, nämlich, dass man in dieser Region schon sehr früh verstanden hat, dass man große Dinge besser gemeinsam schafft.
Jetzt sind wir bei den Fruitières, richtig? Diesen Dorfkäsereien, über die wir schon in der ersten Folge kurz gesprochen haben. Ich fand damals schon interessant, dass die Milch nicht irgendwo anonym verschwindet, sondern sehr regional verarbeitet wird. Kannst du nochmal erklären, warum diese Fruitières so zentral für den Comté sind?
Sehr gerne, Max. Eine Fruitière ist tatsächlich mehr als eine Käserei. Historisch gesehen war sie eine Art gemeinschaftlicher Ort, an dem die Bauern ihre Milch zusammenbrachten. Weil ein einzelner Hof früher oft nicht genug Milch hatte, um einen großen Käse herzustellen. Comté-Laibe sind ja groß und schwer, oft um die 40 Kilo. Dafür braucht man viel Milch, so um die 400 Liter. Also haben sich die Bauern zusammengeschlossen und gemeinsam Käse hergestellt. Daraus ist über die Jahrhunderte eine Kultur der Kooperation entstanden, die bis heute fest zum Comté gehört.
Ich verstehe. Das heißt, Comté ist auch deshalb ein Gemeinschaftsprodukt, weil seine Herstellung gar nicht anders sinnvoll gewesen wäre. Einzelne Höfe hätten diese großen Laibe nicht allein machen können, also mussten sie zusammenarbeiten. Und irgendwie merkt man diesen Käse das an, finde ich. Er ist kein Luxusprodukt im abgehobenen Sinn, sondern eher ein sehr handwerkliches, bodenständiges Produkt mit Tiefe.
Das ist schön gesagt. Comté hat etwas Großzügiges, aber nicht Lautes. Er kommt aus einer Region, in der die Menschen mit der Natur arbeiten mussten, nicht gegen sie. Lange Winter, begrenzte Ressourcen, bergige Landschaften. All das hat dazu geführt, dass man vorausdenken, teilen und zusammenhalten musste. Und genau diese Mentalität steckt in der Organisation der Comté-Produktion bis heute.
Ich merke gerade, dass die Antwort auf meine Anfangsfrage immer größer wird. Ich hatte gefragt, warum gibt es Comté nur hier? Und jetzt sind wir schon bei Klima, Wiesen, Kühn, Heu, Dorfkäsereien und Gemeinschaft. Das heißt, es reicht nicht, einen einzelnen Faktor zu kopieren. Man müsste ein ganzes System kopieren. Und das geht vermutlich nicht.
Genau das ist der Punkt. Man kann eine Technik lernen, man kann ein Rezept aufschreiben, man kann Temperaturen messen und Reifezeiten kontrollieren. Aber man kann nicht einfach eine gewachsene Kultur, eine Landschaft und ihre jahrhundertelange Erfahrung verpflanzen. Comté ist deshalb so besonders, weil Natur und menschliches Können über lange Zeit miteinander verwoben sind. Es ist nicht nur die Milch, nicht nur der Keller, nicht nur der Käser und nicht nur der Affineur. Es ist das Zusammenspiel aus allem.
Und dieses Zusammenspiel wird dann durch die AOP geschützt, oder? Ich will jetzt nicht zu tief in die Bürokratie abtauchen, aber ich glaube, wir müssen diesen Begriff wenigstens kurz ansprechen. Auf den Packungen steht ja oft AOP und ich vermute, viele Menschen nehmen das wahr, ohne wirklich zu wissen, was es bedeutet.
Ja, Max, das ist ein wichtiger Punkt. AOP steht wie gesagt für Appellation d'origine protégée, also geschützte Ursprungsbezeichnung. Das bedeutet, ein Produkt darf diesen Namen nur tragen, wenn es in einem genau definierten Gebiet und nach ganz bestimmten Regeln hergestellt wurde. Beim Comté schützt die AOP nicht einfach einen Markennamen. Sie schützt eine Herkunft, eine Herstellungskultur und bestimmte Qualitätsstandards. Damit wird sichergestellt, dass Comté auch wirklich Comté bleibt. Auf den Comté-Rädern ist das orangefarbene AOP-Signet zusammen mit der grünen Comté-Glocke übrigens auf der Banderole zu sehen, die jedes Rad ziert.
Interessant. Darauf habe ich noch gar nicht geachtet. Das AOP-Siegel dient also dem Schutz der Ursprungsqualität. Es soll zeigen, wir bewahren die Bedingungen, die diesen Käse überhaupt erst möglich machen. Das finde ich einen wichtigen Unterschied, denn manchmal klingen solche Siegel für Konsumenten ja nach Vorschrift, Kontrolle und Papierkram. Aber eigentlich geht es hier um die Bewahrung des Bewährten, richtig?
Ja, absolut. Um Schutz und um Verantwortung. Die Regeln sind nicht zufällig entstanden, sondern sie bewahren das, was diesen Käse ausmacht. Dazu gehören die Region, die Milchrassen, die Fütterung, die Verarbeitung der Rohmilch, die Nähe zwischen Hof und Käserei und natürlich die Reifung. Man kann sagen, die AOP macht sichtbar, dass Comté kein beliebig reproduzierbares Produkt ist. Sie erinnert daran, dass Qualität an Herkunft gebunden sein kann.
Und das erinnert mich ein wenig an die geschützten Bezeichnungen Champagner, der nur aus der Champagne kommen darf. Oder an den Parmesan, der nur aus der Region Parma stammen darf. Das sind Produkte, die ganze Wirtschaftszweige in diesen Regionen am Leben erhalten. Eben weil die Nachahmungen als solche leicht erkennbar sind. Zum Glück, finde ich.
Unbedingt. Comté ist für die Region ein kulturelles und wirtschaftliches Rückgrat. Viele Familien, Höfe, Käsereien und Reifebetriebe sind direkt oder indirekt damit verbunden. Und weil die Produktion so regional organisiert ist, bleibt viel Wertschöpfung vor Ort. Das ist ein wichtiger Gedanke. Comté entsteht nicht in einer anonymen industriellen Struktur, sondern in einem Netzwerk aus Menschen, die in derselben Landschaft leben und arbeiten und die sich meist gut kennen.
Das klingt fast wie ein Gegenmodell zu dem, was man heute oft erlebt. Lebensmittel, die überall gleich schmecken, deren Herkunft kaum noch nachvollziehbar ist und Produktionsketten, die so lang sind, dass man sie gar nicht mehr versteht. Beim Comté scheint es anders zu sein. Da ist die Herkunft nicht nur ein Marketingargument, sondern ein Teil der inneren Logik des Produkts. Mich persönlich beruhigt das, denn ich habe keine Lust auf Laborfleisch oder Kunstkäse, der sich als echt ausgibt.
Absolut, da bin ich ganz bei dir, Max. Und gerade in diesem Kontext ist die strenge Kontrolle und das Festhalten an traditioneller Herstellung keineswegs altmodisch. Ich finde, im Gegenteil. Diese klare Herkunft kann heute sehr modern wirken, weil viele Menschen genau wie du wissen wollen, woher ihr Essen kommt und unter welchen Bedingungen es entsteht. Comté zeigt, dass Tradition nicht Stillstand bedeutet. Vielmehr kann Tradition auch ein sehr kluger Rahmen sein, in dem Qualität, Natur und Handwerk zusammenfinden.
Jetzt würde ich gern nochmal auf die Landschaft zurückkommen. Du hast vorhin von Wiesen, Wäldern und Höhenlagen gesprochen. Ich fahre ja nun schon bald selbst in die Franche-Comté und stelle mir gerade vor, wie ich durch diese Region reisen und überall Spuren des Comté finden werde. Glaubst du, als Besucher merkt man wirklich, dass dieser Käse dort eine besondere Rolle spielt?
Ja, sehr wahrscheinlich.
Wenn du durch die Franche-Comté reist, begegnest du dem Comté nicht nur im Käseladen. Du begegnest ihm auf Märkten, in Restaurants, in kleinen Dörfern, in den Fruitières, auf Bauernhöfen und natürlich in der Landschaft selbst. Viele Orte sind eng mit der Käseproduktion verbunden. Und wenn du erst einmal gesehen hast, wie nah die Wiesen, die Höfe, die Käsereien und die Reifekeller beieinander liegen, verstehst du sofort besser, warum dieser Käse so stark an seine Heimat gebunden ist. Ich glaube, du wirst begeistert sein.
Das wird dann wohl eine perfekte Reise. Ich fahre nicht einfach nur irgendwo hin und hake Sehenswürdigkeiten ab, sondern kann die Herkunft eines Produkts erleben. Was meinst du? Ich könnte auf einem Markt anfangen, dann eine Fruitière besuchen, später vielleicht einen Reifekeller sehen und am Ende in einem kleinen Restaurant ein leckeres Gericht mit Comté essen. Dann hätte ich, zumal nach unseren intensiven Gesprächen hier, vermutlich ein ganz anderes Verständnis für den Käse auf dem Teller.
100%. Genau darum geht es bei einer kulinarischen Reise im besten Sinne. Du isst nicht nur, sondern du verstehst mehr. Du siehst, riechst und erlebst die Zusammenhänge. Ich bin wirklich schon auf deinen Reisebericht gespannt. Du wirst vor Ort feststellen, der Comté öffnet viele Türen. Zur Landschaft, zur Landwirtschaft, zum Handwerk, zur Geschichte und zur französischen Genusskultur. Er ist ein Produkt, aber auch Zugang zu einer ganzen Region. Kleiner Tipp für dich an dieser Stelle: Du kannst jetzt schon leckere Gerichte mit Comté zu Hause ausprobieren. Wenn du dir das Kochbuch Köstlich kochen mit Comté gönnst oder mal auf der Comté-Webseite stöberst, da gibt es unzählige geniale Rezepte.
Danke für den Tipp, schaue ich mir nachher sehr gerne an. Einen Aspekt finde ich auch noch sehr interessant am Comté. Offenbar ist dies ein sehr regionales und sehr bodenständiges Produkt. Andererseits ist Comté, wie ich bei meinen Recherchen festgestellt habe, auch international sehr geschätzt. Er kommt zwar aus kleinen französischen Dörfern, von Wiesen und Kellern im Jura, aber man findet ihn heute in vielen Ländern, weltweit. Ich frage mich, wie schafft ein Käse diesen Spagat, regional verwurzelt und gleichzeitig weltweit beliebt?
Vielleicht gerade deshalb. Ein Produkt, das eine klare Herkunft hat, kann in der Welt besonders stark wirken, weil es nicht beliebig ist. Comté schmeckt nicht nach austauschbarer Perfektion, sondern nach echtem Charakter. Und Charakter entsteht nicht im luftleeren Raum. Er entsteht aus Eigenheiten, aus Grenzen, aus Regeln, aus Naturbedingungen und aus Menschen, die sich einem bestimmten Qualitätsverständnis verpflichtet fühlen.
Ja, das spüre ich auch. Vielleicht bleibt der Comté wie die meisten AOP-geschützten Produkte gerade deshalb interessant, weil er nicht überall entstehen oder beliebig angepasst werden darf. Er hat und behält sozusagen seine klare, einzigartige Stimme. Und diese Stimme kommt, wenn ich das alles heute richtig verstanden habe, aus dem Jura, aus dem Klima, den Wiesen, den Kühen, den Fruitières, den Kellern und den Menschen.
Ja, Max, das hast du perfekt zusammengefasst. Und mir gefällt auch das Bild mit der Stimme. Tatsächlich, der Comté hat eine regionale Stimme. Und je bewusster man ihn probiert, desto besser hört man sie.
Da muss ich jetzt doch nochmal ganz praktisch nachfragen. Wenn ich also im Käseladen ein Stück Comté kaufe, kann ich diese Herkunft dann wirklich schmecken? Oder ist das, was wir hier besprechen, am Ende eher ein schönes Hintergrundwissen, das man zwar erzählen kann, aber nicht unbedingt auf der Zunge hat? Ich frage ganz bewusst etwas provokant, weil wir hier ja nicht nur romantisieren wollen. Schließlich bin ich Journalist, wenn auch ein Genießender.
Gut so. Und die Antwort ist, natürlich wirst du nicht beim ersten Bissen Comté sagen können, ah, hier schmecke ich genau diese Wiese und dort diesen Hang. So einfach funktioniert Geschmack nicht. Selbst beste Weinkenner brauchen bei den Weinproben für solch exakte Analysen Jahrzehnte Erfahrung. Aber du kannst die Herkunft indirekt schmecken. Du schmeckst die Rohmilch, die Fütterung, die Jahreszeit, die Reifung und die handwerkliche Arbeit. Und all das ist durch die Region geprägt. Herkunft ist also nicht wie ein einzelnes Aroma, sondern eher wie der Grundton eines Musikstücks.
Das gefällt mir. Der Grundton. Dann wäre ein junger Comté vielleicht wie ein helles, klares Musikstück, während ein älterer Comté mehr Tiefe und mehr dunkle Töne bekommt. Aber die musikalische Sprache bleibt erkennbar, weil sie aus derselben Region kommt.
Ups, jetzt werden wir mal wieder poetisch. Aber du hast recht. Und je mehr du dich mit Comté beschäftigst, je mehr du kostest, desto feiner wird dein Gespür dafür. Am Anfang schmeckst du vielleicht einfach mild, nussig, würzig. Später nimmst du mehr wahr, eine bestimmte Milchnote, eine leichte Fruchtigkeit, geröstete Anklänge, manchmal etwas Blumiges oder Butteriges. Und dann beginnst du zu verstehen, dass diese Aromen nicht zufällig entstehen. Sie sind das Ergebnis eines langen Weges, der draußen auf der Wiese beginnt und erst Monate oder Jahre später auf deiner Zunge endet.
Wenn ich das zusammenfasse, dann ist Conté nicht nur ein Käse aus einer Region, sondern ein Käse durch eine Region. Er entsteht durch das, was dort wächst, durch das Klima, durch die Tiere, durch die Menschen und durch die Regeln, die all das bewahren. Und das beantwortet meine Anfangsfrage ziemlich klar. Man kann ihn nicht einfach woanders machen, weil man seine Heimat nicht mitnehmen kann.
Ja, besser kann man es kaum sagen. Man kann Käse herstellen, der ähnlich aussieht oder ähnlich gemacht wird, aber Comté ist mehr als eine Herstellungsweise. Er ist eine Beziehung zwischen einem Ort und den Menschen, die dort leben. Und genau deshalb ist die Herkunft beim Comté keine Nebensache, sondern das Zentrum.
Für mich binden wir heute in diesem Podcast die bisherigen Folgen zusammen. Die Kuh aus Folge 1 steht nicht irgendwo, sondern auf diesen Wiesen. Die Jahreszeiten aus Folge 2 passieren nicht abstrakt, sondern in dieser konkreten Landschaft. Und die Reifung aus Folge 3 vollendet etwas, das im Jura längst begonnen hat. Das macht den ganzen Podcast für mich runder. Ich sehe plötzlich nicht mehr einzelne Stationen, sondern, einen Kreislauf.
Das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Der Conté ist tatsächlich ein Kreislaufprodukt. Die Landschaft ernährt die Kühe. Die Kühe geben die Milch wird in der Fritière verarbeitet, der Käse reift in den Kellern und kommt dann wieder zu den Menschen zurück. Und im besten Fall entsteht dabei nicht nur Genuss, sondern auch Respekt. Respekt vor der Natur, vor dem Handwerk und vor der Zeit, die gute Lebensmittel brauchen.
Dann würde ich zum Schluss gern noch wissen, wie kann ich diese Folge beim nächsten Conté-Essen praktisch mitnehmen? Soll ich einfach an das Jura denken und mir vorstellen, dass ich dort auf einer Wiese stehe? Oder gibt es eine konkrete kleine Übung, wie man Herkunft beim Probieren bewusster wahrnehmen kann?
Ja, die gibt es. Nimm dir beim nächsten Mal ein Stück Conté und frag dich vor dem ersten Bissen nicht sofort, wie schmeckt er? Frag zuerst, wo kommt er her? Schau dir die Farbe an, riech daran und stell dir den Weg vor. Die Wiese, die Kuh, die Milch, die Fruitière, den Keller, das Fichtenbrett, die Hände des Affineurs. Dann probierst du langsam und achtest darauf, ob du eher Frische, Milchigkeit, Nuss, Würze, Frucht oder Röstaromen wahrnimmst. So wird aus einem Stück Käse eine kleine Reise.
Das ist prima. Dann koste ich Conté beim nächsten Mal nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit einer Art innerer Landkarte. Quasi meine Reiseroute schon im Kopf und im Mund.
Ja, genau. Und wenn du das bewusst machst, dann schmeckt ein Stück Conté plötzlich nicht mehr nur nach Käse, sondern tatsächlich nach dem Jura.
Lustig. Wir haben heute eine echte Reise gemacht, ohne das Studio zu verlassen. Quasi meine Reise in die Franche-Comté vorweggenommen. Vom Käsekeller raus auf die Wiesen, weiter in die Dörfer und am Ende zurück auf den Teller. Und ich habe den Conté noch besser verstanden und weiß jetzt, ich muss nicht nur fragen, wie er gemacht wird, sondern woher er kommt. Denn beim Conté ist das Wo genauso wichtig wie das Wie.
Punktlandung, genau so ist es. Und vielleicht ist das auch eine Einladung an unsere Zuhörer da draußen. Denkt beim nächsten Stück Conté nicht nur an den Geschmack, sondern auch an die Herkunft, an die Landschaft, die dieser Käse in sich trägt. Wenn ihr ihm ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt, entdeckt ihr darin mehr als ein Lebensmittel, nämlich ein Stück französische Genusskultur.
Das war Alles Conté oder was? Der Podcast für Käsegenießer. Heute ging es um die Heimat des Comté, um das Juragebirge, seine Wiesen, seine Menschen und die Frage, warum dieser besondere Käse nicht irgendwo entsteht, sondern genau dort. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere uns gerne, teile sie mit deinen Käsefreunden und begleite Sophie und Max auch beim nächsten Mal wieder auf Genießerspur. Merci und à bientôt!